Ja, wir dürfen heute wieder zusammen sein und weiterfahren an unserer Serie. Wir sind dran, der Liebe auf den Grund zu gehen. Wir sind im 1. Korinther 13 und wir möchten immer jeden Sonntag ein bisschen mehr verstehen, ja, was hat es eben mit dieser Liebe zu tun, von der hier Paulus schreibt. Diese Woche war Valentinstag und das ist ja der Tag der Liebe schlechthin, nicht wahr? Vielleicht hast du dir besonders etwas gewünscht oder ihr habt etwas mit deinem Partner oder deiner Partnerin etwas Spezielles gemacht oder einfach einen gemütlichen Abend zu Hause und hast vielleicht auch wieder einmal gesagt, wie fest lieb du ihn oder sie hast. Vielleicht denkst du auch, naja, an diesem Tag wird schon ein bisschen viel drumherum gemacht und ist das dann wirklich Liebe? Wir lassen das so einmal stehen. Es gibt ganz verschiedene Auffassungen, was Liebe ist. Und was dann Liebe zwischen zwei Menschen ist. In einer Beziehung, aber auch freundschaftlich. Und aus diesem Grund ist es wirklich gut, dieses Kapitel von der Bibel einmal ein bisschen genauer zu betrachten, damit wir uns an der Bibel orientieren können. Weil in der Welt gibt es ganz viele Möglichkeiten, das Thema Liebe zu definieren, das Thema Liebe irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu beschreiben. Und ich glaube, die beste Variante ist immer noch die Bibel und dort hineinzuschauen, was das heißt. Wir haben die letzten zwei Sonntage haben wir schon darüber gesprochen und gesagt, die Liebe ist das Größte und die Liebe ist geduldig und freundlich. Das waren diese zwei Aspekte und heute gehen wir eben weiter. Jetzt funktioniert das sogar mit dem Beamer, super. Wir haben, wenn ihr in der Bibel, 1. Kapitel 13, heute ist der 4. Vers, der 2. Teil dran. Und ab Vers 4 bis 7 sind so Kennzeichen der Liebe, sind so Charakterzüge der Liebe aufgeführt. Wie Liebe ist, aber auch wie Liebe nicht ist. Und jetzt hatten wir den letzten Sonntag zwei geduldig und freundlich und jetzt folgen eigentlich 8 Verneinungen, was Liebe nicht ist. Also jetzt dreht es gerade und da stehen wir im Moment. Und heute schauen wir uns 3 davon an. Gehen wir mal weiter. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht und die Liebe, sie bläst sich nicht auf. Lädt sich nicht auf. Oder in einer anderen Übersetzung dort steht, sie kennt keinen Neid, keinen, also da hat gar keinen Platz für irgendetwas anderes, keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf und sie ist nicht eingebildet. Mit diesen 3 Sachen beschäftigen wir uns heute Morgen. Wir starten mit dem ersten. Ja, die Liebe beneidet nicht. Was heißt das nun? In anderen Übersetzungen heißt, eifert nicht, sie neidet nicht, sie ist nicht neidisch. Irgendetwas hat es mit diesem Neid zu tun. Ich glaube, wir verstehen alle das Wort nicht. Das müssen wir eben nicht mehr erklären. Aber was heißt dann Neid, wenn es dann immer wieder vorkommt? Man könnte sagen, man strebt nach etwas, was man nicht hat oder was jemand anderes hat, aber ich nicht. Man gönnt dem anderen das nicht. Das ist auch ein Teil von Neid. Ich freue mich nicht mit ihm oder mit ihr. Neid gibt unser Gefühl, zu kurz zu kommen. Ich habe das nicht. Aber der andere, der hat das. Wir sehen es da auf dem Bild eigentlich ganz gut. Der eine Fisch hat ein bisschen mehr als der andere. Und der, der nichts hat, der kann ganz gut neidisch sein auf den anderen. Oder es ihm auch missgönnen, dass er jetzt so einen Liegestuhl hat und er nicht. Neid ist etwas, das immer wieder irgendwie unserem Leben etwas piekst. Also in meinem Leben ist es jedenfalls so. Und man kann es auch beschreiben mit einer Blume. Und Neid bei dieser Blume wäre die Wurzel, die beginnt zu faulen. Also etwas, was man von außen eigentlich nicht sieht. Die Blume blüht immer noch. Wir wissen aber, dass irgendwann die Blume nicht mehr blühen wird, wenn etwas an der Wurzel nicht stimmt. Und mit Neid hat es etwas Ähnliches auf sich. Es beginnt meistens hier, im Herzen, in unseren Gedanken. Und das sehen die anderen nicht. Und es braucht eine Zeit, bis es dann zum Vorschein kommt. Und dann kann man noch so gut zu der Blume sprechen und ihr Wasser geben und ihr schauen. Die Blume geht einfach kaputt, wenn diese Wurzel, das was nicht gut ist, nicht abgeschnitten wird. Also könnte man sagen, Neid ist etwas, was kaputt macht. Neid zerstört Zufriedenheit. Neid tötet Freude in deinem und in meinem Leben. Neid bringt Spaltungen und Streitigkeiten hinein. In Korinther war das auch so, aber ist es nicht auch heute noch so? Also wir sind gar nicht so weit weg von diesen Korinthern, wenn wir das so einmal anschauen. Ich bekomme zu wenig. Ich komme zu kurz. Ich habe das nicht. Ich bräuchte das noch. Dann wäre ich glücklich. Dann würde es mir gut gehen. Oder, also wieso verdient das der andere? Wieso hat der andere jetzt einen Hut und ich nicht? Wie kann er sich das nur leisten? Ja, das sind Gedanken von Neid. Und in der Bibel begegnen wir einer Geschichte und dort geht es genau eigentlich auch um diesen Neid. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Seine Brüder, die waren sehr eifersüchtig auf Josef. Josef bekam von seinem Vater sehr viel. Und diese Brüder waren sehr neidisch. Und dieser Neid zerstörte eigentlich alles. Dieser Neid ging so weit, dass sie Josef töten wollten. Sie haben ihn schlussendlich verkauft und ihren Vater angelogen. Sie missgönnten es ihm, was er hatte. Die Freude verschwand und der Neid zerstört eigentlich die Familie. Wir können danach lesen, dass der Vater von Josef sehr, sehr traurig war. Und diese Traurigkeit verschwand nicht. Und das Fiese am Neid, habe ich herausgefunden, ist wirklich fies. Gerade bei dieser Geschichte. Josef war dann fort, aber dieser Neid oder das Gefühl irgendwo, das war nicht fort. Es war nicht alles gut, als Josef ging, als das Problem aus dem Weg geschaffen wurde. Wenn wir noch einmal zum Bild gehen, zu dieser Pflanze. Wir können schon Erde wechseln oder so etwas, aber wenn das bleibt, dass dieser das Faule, das, was nicht gut ist, kann man so viel noch wechseln rundherum. Und es bleibt immer noch. Ja, das ist eigentlich ziemlich dicke Post, wenn wir das so hören, was Neid alles ist und was Neid alles bringt. Ich habe mir überlegt, ja, was könnten wir dann tun? Und heutzutage ist es meistens so, wenn man etwas nicht weiß oder irgendwie auf der Suche ist, das Erste, was man macht, oder ich mache es oft, man googelt, um etwas rauszufinden. Und auf YouTube gibt es ganz viele Filme für alles Mögliche, Tipps und Tricks, alles. Und ich sage euch, für Eifersucht und Neid, da gibt es eine ganze Palette. Und ich habe gedacht, okay, mich nimmt es jetzt Wunder, was sie für eine Lösung bringen würden. Und ich habe da verschiedene angeschaut und gedacht, okay, spannend. Ist das wirklich das? Es ging eigentlich immer um sich selbst. Wie könnte es mir besser gehen? Was könnte ich machen, dass ich dann glücklich bin? Oder wie könnte ich mein Problem dann irgendwo wegschaffen? Ebenso, wie wir es gehört haben in dieser Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Und ich war ein bisschen irritiert und gedacht, ich weiß nicht, ob mir das jetzt weiterhilft. Es ist ja genau das, was ich eigentlich gesehen habe, was nicht funktioniert. Und gemerkt, es geht eben wirklich tiefer. Ich kann nicht meine Umstände nur rumherum ändern, dass dieser Neid weggeht, sondern ich muss ein bisschen graben hier. Und dann hilft eben auch so ein YouTube-Film nicht sehr viel. Und ich habe überlegt, ja, was für Gedanken müsste ich dann haben oder was sind dann Sachen? Und ich habe mir einmal wirklich die Frage gestellt, bin ich eigentlich zufrieden mit dem, was ich jetzt habe? Was jetzt? Bin ich mit dem zufrieden? Gönne ich es anderen Menschen, wenn sie etwas bekommen? Oder kann ich mich sogar mitfreuen mit ihnen? Ich habe dann versucht, das ist dann das Gegenteil von Neid. Und da habe ich gemerkt, ja, Wohlwollen, dem anderen etwas gönnen, das ist das Gegenteil von Neid. Und ich müsste mich viel mehr mit dem beschäftigen und diesen Fragen, bin ich dann selbst zufrieden? Oder geht es um mich? Immer um mich, was ich noch nicht habe. Ich habe noch mehr gefunden. Aber wir haben ja noch zwei weitere Punkte. Darum gehen wir zuerst zu diesen zwei Punkten. Wir möchten einmal versuchen, zuerst die dicke Schale irgendwie zu knacken, dann zum Kern zu kommen. Und wenn wir beim Kern sind, dann noch einmal schauen, ja und jetzt? Was machen wir jetzt? Also wir haben so festgestellt, können festhalten, was Neid alles ist. Und das Gegenteil davon ist Wohlwollen. Jetzt gehen wir zum Zweiten. Die Liebe prahlt nicht. Sie spielt sich nicht auf und sie treibt nicht Mutwillen. Im Duden steht, prahlen ist etwas übertrieben rühmen, so wie dieser Fisch. Ha? Also von oben sieht es ganz gut aus, wie das ein Hai wäre, aber wenn man von unten sieht, was es dann wirklich ist, ja, sich eben ein bisschen besser stellen, als man ist. Ich habe das gelesen, gedacht, okay, ein bisschen besser stellen, als man ist. Ja, also mit Neid habe ich mehr Probleme als mit dem. Da könnte ich, glaube ich, gleich weitergehen. Ja, wenn man sich für eine Predigt vorbereitet, kann man eben nicht gleich weitergehen. Und als ich mir da ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe, habe ich dann gemerkt, okay, das ist wie beim Neid. Das geht leider auch ein bisschen tiefer. Und es geht auch um mein Herz und meine Gedanken, nicht nur, was ich vielleicht ausspreche oder wie ich mich gebe. Und dann hat es dann ganz schnell mit mir zu tun. Wie oft mache ich mir Gedanken darüber. Ich könnte doch das viel besser als der. Ich hätte das besser gemacht. Nein, also, sich da, ja, ich bin eigentlich schon ziemlich gut. Richtig, ja. Also der da, ich weiß ja nicht. Das hat man vielleicht nicht im Vordergrund oder gegen außen. Aber Gedanken sind zumindest in meinem Leben zwischendurch leider da. Dass ich mich in den Vordergrund stelle oder mich höher stelle. Und bei Gott spielt es eben keine Rolle, ob wir das aussprechen oder denken oder in einem unserem Herzen irgendwo beginnt. Wenn wir da zurückgehen in den Text von 1. Korinther, diese Korinther hatten ja auch Probleme damit, sich besser zu stellen oder höher zu stellen. Im Kapitel 12 und 13 und 14, dort wird vor allem ja diese Zungenrede, die die Korinther höher stellten als alle anderen Gaben, die Gott uns gegeben hat. Sie achteten diese Gabe irgendwie höher als alles andere. Wer das kann, wer das macht, am besten noch öffentlich im Gottesdienst, der ist besser, der ist geistlicher, der ist ein besserer Christ als alle anderen. Ist das nicht Prahlen? Und das versucht Paulus ihnen eigentlich hier beizubringen. In Kapitel 12 sagt er, redet er von dieser Vielfalt, von einem Leib. Und im Kapitel 13 spricht er eben diese Liebe an, weil alles aus dieser Liebe, von dieser Liebe ausgeht. Und 14 schließt er es wieder ab. Prahlen ist etwas, dass ich mich ins Zentrum stelle. Hier bin ich. Ich kann das. Und die Wurzel, dort wo es beginnt zu faulen, dort, oder das, was das Problem ist, ist oft der Stolz. Weil Stolz, hey, da bin ich. Ich bin stolz darauf. Und Stolz, das stellt uns automatisch irgendwo ins Zentrum. Und von dieser Liebe, die Paulus hier spricht, ist es eben nicht so, dass wir uns ins Zentrum stellen sollen. Und der dritte Punkt, der ergänzt eigentlich dieser zweite Punkt. Die Liebe bläht sich nicht auf. Ist eine Ergänzung. Dieser liebe Fisch, der ist so von Gott erschaffen worden. Aber ist es eben nicht manchmal so, dass wir uns bisschen aufblähen und größer, höher darstellen. Mir gefällt dieser Fisch. Der zeigt irgendetwas von dem. Sich aufblähen. Und ich habe in der Geschichte einen Mann gefunden. Für ihn war es wichtig, dass es öffentliche Gottesdienste gab. Für ihn war es wichtig, dass in der Familie der Glaube gelebt wird, dass Heiligkeit da ist. Es war für ihn sehr groß. Und er hat es so gemacht und so eingerichtet. Es war Napoleon. Für ihn war das wichtig. Aber für sich selbst war es nicht wichtig. Er behauptete sogar, ich bin nicht so wie die anderen. Nein, ich brauche das nicht. Für euch ist das alle gut, aber für mich, nein. Gottesdienste, Gott, nein. Er stellt irgendwo andere Gegensätze, oder für ihn zählt etwas anderes als für alle anderen. Ist das nicht auch aufblähen, sich irgendwo besser stellen? Für euch ist das ganz gut, aber für mich? Nein, ich brauche das eigentlich nicht. Hat das nicht auch mit Stolz zu tun? Und Und wir sind nicht Napoleon. Aber vielleicht habt ihr auch schon solche Gedanken gehabt. Nein, aber für die anderen, super. Aber für mich? Nein, ich brauche doch das nicht. Nein. Möchtest du mir ihn jetzt vorschreiben oder so? Nein. Wenn du das machst, das ist tiptop, super. Wenn es für dich passt. Aber für mich? Nein, 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 nein. Da merken wir wieder, es ist eben hier im Herz. Und in unseren Gedanken. Und wenn wir jetzt vom zweiten und dritten Punkt das ein bisschen zusammenfassen möchten, das hat jetzt mit Stolz zu tun, etwas mit Aufblähen und Prahlen zu tun. Und wenn wir suchen dann das Gegenteil, was ist dann das Gegenteil? Das Gegenteil ist Demut. Demütig leben. Und wenn wir noch einmal in Korinther zurückgehen, dort steht im Vers 8, Kapitel 8, im Vers 1, dort steht auch schon etwas über die Liebe. Und dort steht, dass Erkenntnis, alles, was wir wissen, was wir erkennen, das bläht uns auf. Aber die Liebe soll aufbauen. Nicht aufblähen, sondern aufbauen. Das ist ein Riesenunterschied. Und Neid und Stolz hindern uns, dass Liebe aufgebaut werden kann. Wir können kein schönes Blumenfeld pflanzen, wenn die Wurzeln faulen. Da kann man das nicht aufbauen. Es funktioniert nicht. Und jetzt möchten wir zusammen schauen, wie können wir das dann machen, dass es funktioniert? Weil Paulus spricht ja von dieser Liebe, dass wir das eben nicht sollen. Und wo könnten wir das besser als bei Gott? Gott ist Liebe. Wie ist Gottes Wesen? Was hat er für Wesenzüge, die uns helfen, nicht zu prahlen, nicht neidisch zu sein und nicht aufzublähen? Und Jesus lebte uns das wirklich hammermäßig vor. Und deshalb möchte ich Jesus jetzt immer ersetzen mit dieser Liebe. Wir gehen da noch weiter, dass wir wissen, ja, wir wollen schauen, was ist dann jetzt Liebe. Jesus suchte nämlich nicht seine Ehre, sondern die Ehre seines Vaters. Und er schrieb, für ihn war das so wichtig. Und wenn wir jetzt schauen, nicht neidisch sein. Jesus war nicht neidisch. Er war wohlwollend. Er will das Beste für uns. Und Gott auch. Sie wollen das Beste für uns. Das ist Liebe von dem. Denn wir auch von dieser Liebe, mit dieser Liebe, die wir leben sollen, die eben aufbaut und nicht zerstört. Und in Matthäus 7,7, da kommt das Gebet, bittet und euch wird gegeben, sucht und werdet finden, klopft an, es wird euch geöffnet werden. Und weiter fährt Jesus fort, dass wenn wir doch unseren Vater eigentlich, unseren leiblichen Vater fragen würden, für ein Stück Brot oder ein Brot, dann gibt er keinen Stein. Und wenn wir für einen Fisch bitten, dann gibt er keine Schlange. Und dann kommt es. Dann sagt er, wie viel mehr gibt uns der Vater, himmlische Vater, das, was wir brauchen, wenn wir ihn darum bitten. Wie viel mehr möchte er das Beste für uns, dass es uns gut geht? Das Grundproblem von Neid ist ja eben zu kurz zu kommen. Das Problem zu haben, ich habe nicht genug. Und ich kann euch sagen, beim Vater haben wir mehr als genug. Er schenkt uns immer wieder Dinge. Und deshalb können wir in dieser Liebe leben. Wenn wir wissen, dass es bei unserem Vater uns gut geht, dass er zu uns schaut, dann kann ich eben dann auch geben. Und muss nicht nur für mich schauen, dass ich nicht genug habe. Ich weiß, er schaut für mich, er versorgt mich, nicht immer so, wie ich es möchte vielleicht oder mir das denke. Das stimmt. Aber er schaut. Und wir dürfen darauf vertrauen, daran festhalten, dass das stimmt. Gott gibt uns das Beste, nicht einfach Reste. Das wurde mir wichtig. Gott gibt uns das Beste, nicht einfach Reste. Gott gibt uns nicht die Reste, die da irgendwo noch ein bisschen sind. Gott gibt uns das Beste. Und wenn wir noch einmal zurückkehren zu dieser Geschichte von Josef, was wäre passiert, wenn dieser Familie diesen Neid nicht da gewesen wäre? Was wäre passiert, wenn diese Brüder verstanden hätten, dass zwar ihr leiblicher Vater, ja, einen Sohn bevorzugt, aber wenn sie verstanden hätten, dass ihr himmlischer Vater das Beste für sie hat und mehr als genug hat, was wäre passiert in dieser Familie? Wie viel Freude, wie viel Wohlwollen hätte in dieser Familie schon von Anfang an bestehen können. Wohlwollen, einander das gönnen, das ist sehr wichtig für ein gesundes Familienleben. Nicht nur für Familien, auch für unsere Gemeinde, für unsere Kirche. Neid zerstört leider so viel. Wenn wir aber uns das bewusst sind und das ausreißen können, diesen Neid, und es füllen können mit der Freude, mit der Identität von Gott, dem, was wir in Gott haben, dann kann so viel entstehen, so viel Freude. Weil bei Gott sind wir nicht die Nummer 2 oder Nummer 3. Bei Gott sind wir Nummer 1. Und zwar alle. Er vergisst niemand. Und mir kam etwas in den Sinn, was das, diese Freude, dieses Wohlwollen, das Gönnen ganz gut beschreibt. Ihr habt es sicher auch schon erlebt. Wenn ihr für jemanden ein Geschenk sucht und ihr habt das Geschenk gefunden und ihr freut euch so fest, das Geschenk dieser Person zu übergeben und denkt, wow, das möchte ich eigentlich auch, aber ihr freut euch so mit. Am liebsten würdet ihr es behalten, weil ihr es so cool findet, dieses Geschenk. Aber ihr könnt es nicht behalten, weil ihr wisst, es gehört dieser anderen Person. Und ich freue mich so fest mit dieser Person. Und genau von dieser Freude spricht, glaube ich, Paulus hier. Dass wir uns so fest mitfreuen können mit anderen, gönnen können, dass andere das haben. Und wissen, wir kommen nicht zu kurz. Das ist echte Freude. Und wir können eigentlich hier schon stoppen. Es ist eigentlich schon genug. Ich gedacht, wow, was für ein Geschenk. Aber wir haben ja noch 2 Punkte und die haben wir auch noch nicht. Dort steckt auch noch viel mehr drin, als eben so ein bisschen abhaken. Jesus prahlt nicht. Jesus bläht sich nicht auf. Und er hätte sogar recht gehabt, hätte sich nicht mal aufblähen müssen. Aber Jesus lebte uns Demut vor und ehrte Menschen, denen er begegnete. Er stellte sich nicht ins Zentrum, hier bin ich, I'm the King. Nein, überhaupt nicht. Er wurde schon in einem Stall geboren. Und es ging eigentlich so weiter das ganze Leben lang. Er lebte uns Demut vor. Er hat den seinen Jüngern die Füße gewaschen. Um nur ein Beispiel zu nennen. Er hat mit Zöllnern, mit Leuten, die nicht angesehen waren in der Gesellschaft, er hat mit ihnen gegessen. Er machte sich zum Diener. Und er sagt, ich aber bin unter euch als der, der dient. Er sagt es sogar noch. Er sagt es und macht es und denkt es. Und das ist so fest in seinem Herzen verankert, dass er als Diener, als demütiger Diener auf diese Erde kommt. Und was heißt das jetzt für uns? Müssen wir jetzt an die Füße waschen? Nein. Aber wie können wir einander dienen? Wie können wir einander helfen? Wie können wir einander ehren? Mit Worten, Ermutigungen, eben aufbauend, einander höher achten als sich selbst. Wenn man etwas sieht, dass man nicht denkt, ja, das kann denn dann der Nächste dann machen. Vielleicht ein Zettel am Boden, den Müll gehört und macht dann die Putzfrau oder weiß auch nicht jemand anderes. Das hat auch mit einer dienenden Haltung zu tun. Und das beginnt eben auch hier, in unserem Kopf, in unseren Gedanken. Stelle ich mich für das ein? Mache ich eine Zusatzrunde vielleicht? Aber es dient jemandem. Nehme ich mich ganz bewusst aus dem Zentrum heraus? Und wieso kann ich das machen, mich aus dem Zentrum zu nehmen? Ganz einfach. Wir sind bei Gott schon die Nummer eins. Wir müssen nicht auf diesen Platz kämpfen. Sagen, hey, ich bin dann die Beste. Ich muss nicht für das kämpfen. Ich bin angenommen. So wie ich bin, so wie Gott mich geschaffen hat. Er liebt mich. Ich habe eine Identität beim Vater. Nicht dem, was ich mache. Darum kann ich demütig und dienend vorwärts gehen, weil mein Platz feststellt. Ich muss nicht um den Platz hier im Zentrum kämpfen. Nein, muss ich nicht. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich genügend Platz habe bei Gott. Ich weiß, dass ich ihn ins Zentrum stellen kann. Weil wenn er im Zentrum steht, dann kann ja gar niemand anders im Zentrum stehen. Es kann nur jemand im Zentrum stehen. Wenn ich Gott ins Zentrum stelle, dann kann ich nicht noch selber auch im Zentrum stehen. Sonst muss ich tauschen. Es hat nur einen Platz. Und deshalb, mir hilft das, dieses Bild. Wenn ich Gott ins Zentrum stelle, dann kann ich selber nicht im Zentrum stehen. Nehme ich eine andere Rolle ein. Und zusammenfassend können wir jetzt sagen, eben, Liebe ist nicht selbstzentriert, sondern sie ist demütig und wohlwollend, so wie es Jesus uns vorgelebt hat. Also wir stellen uns nicht ins Zentrum, oder die Liebe stellt sich nicht ins Zentrum. Sie ist wohlwollend und demütig. Und ich habe sogar einen Fisch gefunden, der passt. Der Fisch wurde gebraucht. Und Christen, die jetzt nachgefolgt sind, immer bis heute noch. Muss nicht dieser Fisch, der uns immer auch wieder hinweist, dass wir danach streben möchten, wie Jesus uns das vorgelegt hat. Und Jesus war uns ein Riesenvorbild. Er hat genau das vorgelebt. Er war wohlwollend und er war demütig. Bis zu seinem Tod, darüber hinaus. Ja, es geht tief. Es geht tief. Aber Gott ist über allem, steht über allem, ist viel größer und hat schon die Lösung parat. Er steht mit seiner Liebe da. Wenn wir diese Liebe annehmen, dann sind wir fähig, in dieser Liebe zu wandeln. Eben wohlwollend zu sein und demütig zu sein. Ich möchte euch eine kurze Zeit geben, wo ihr euch überlegen könnt, bin ich mit einem dienenden, demütigen und wohlwollenden Herzen da? Oder gibt es vielleicht die eine oder andere Wurzel oder etwas, das mich immer wieder piekst von Neid und Stolz? Und mich Freude und Zufriedenheit raubt oder sogar Spaltungen bringt. Danke, Jesus, dass du uns vorgelebt hast, wie wir wohlwollend und demütig miteinander umgehen dürfen. Und danke, dass du uns auch immer wieder aufzeigst, wo wir Dinge in unserem Leben haben, wo genau das zerstören möchte. Ja, du bist der das uns aufzeigen kann, aber auch der diese Dinge wirklich ausreißen kann und uns füllen kann mit neuem Gutem. Du bist der uns eine neue Identität gibt in dir, die viel größer ist als alles andere. Die uns zeigt, wer wir wirklich sind. Die uns zeigt, dass wir die Nummer eins bei dir sind. Die uns verstehen lässt, dass du uns alles gibst, das wir brauchen. Aber dir auch der Glaube schenkt, dass wir daran festhalten dürfen. Dass du uns das Beste gibst und nicht nur einfach Reste. Danke, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Und dass du so wie ein liebender Vater eben zu uns kommst, Gott. Und sagst, ja, hey, ich möchte es dir heute nehmen und dir wieder Neues, Gutes hineinlegen. Danke, dass du uns anders siehst, als wir uns oft sehen. Und öffne uns wirklich immer wieder die Augen, dass wir deine Sicht bekommen und nicht unsere. Dass wir dich ins Zentrum stellen und nicht wir uns selbst. Amen.